Apostelgeschichte, Kapitel 28, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Das 28. Kapitel der Apostelgeschichte ist weder ein Epilog, der die Reise nach dem Schiffbruch behandelt, noch eine Biografie, die den Lebensabend des Paulus aufzeichnet. Dieses Kapitel zeigt den Prozess, in dem das Evangelium von Wasser und Geist von dem gebundenen Ort, der am schwächsten erscheint, zum klarsten Abschluss des Sieges gelangt. Die Geschichte dieses Kapitels bezeugt uns, wie die bereits vollendete Errettung Rom, das Zentrum der Welt, erreicht und was sie als endgültiges Vermächtnis hinterlässt. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 1 bis 6, der Vorfall mit der Schlange auf Melit, über das Evangelium, das die Macht des Todes zunichte machte. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite heiße. Die Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine gewisse Menge Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Natter heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander: Jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, welchen Dike, obschon er aus dem Meere gerettet ist, nicht leben lässt. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er aufschwellen oder plötzlich tot hinfallen würde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Als Paulus, der auf der Insel Melite gelandet war, ein Bündel Reiser sammelt und auf das Feuer legt, kommt infolge der Hitze eine Natter heraus und beißt ihn in die Hand. Die Eingeborenen dachten, er sei ein Mörder und könne dem Unheil nicht entkommen, aber über Paulus steht geschrieben, er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Dieser Vorfall ist kein Mittel, um persönliche Fähigkeiten zur Schau zu stellen oder den Apostel zu vergöttlichen. Dies ist ein symbolisches Zeichen, das zeigt, dass die Macht des Todes bereits durch die Taufe und das Kreuz Jesu zunichte gemacht wurde, und es ist ein Ereignis, das offenbart, dass das Evangelium von Wasser und Geist, das Gift der Sünde, das die Seele zerstört, vollkommen hinweggenommen hat. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 7 bis 10, das Wirken der Krankenheilung, über die beiläufige Frucht, die das Wesen des Evangeliums bestätigt. In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien, der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen da niederlag. Zudem ging Paulus hinein, und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, welche Krankheiten hatten, herzu und wurden geheilt. Diese ehrten uns auch mit vielen Ehren, und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Als der Vater des Publius, des ersten der Insel, an Fieber und Ruhe erkrankt daniederliegt, geht Paulus hinein, betet, legt ihm die Hände auf und heilt ihn. Daraufhin kommen auch die übrigen Kranken auf der Insel, werden geheilt und begegnen ihnen mit großzügiger Höflichkeit. Die Bibel stellt diese Wunder jedoch nicht in den Mittelpunkt und vergrößert auch nicht die Bewunderung dafür, denn die Heilung von Krankheiten ist nicht das Wesen des Evangeliums, sondern lediglich ein Resultat, das bestätigt, dass der Weg der Taufe, des Kreuzes und der Auferstehung Jesu, den Paulus predigt, wahr ist. Das Evangelium von Wasser und Geist konzentriert sich auf die Realität des ewigen Lebens, die über die Heilung des Fleisches hinausgeht. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 11 bis 15, Ankunft in Rom, über die Verheißung Gottes, die sich durch Verzögerung und Drangsal hindurch erfüllt. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiffe, das auf der Insel überwintert hatte, mit dem Zeichen der Dioskuren. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir 3 Tage. Von dort fuhren wir herum und kamen nach Regium, und da, nach einem Tage, sich ein Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom, und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Apiforum und Tres Tabernae entgegen, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Nach 3 Monaten besteigt die Gruppe um Paulus das alexandrinische Schiff und trifft schließlich in Rom ein. Als sie, nachdem sie die Brüder in Puteoli getroffen haben und 7 Tage geblieben sind, nach Rom aufbrechen, kommen ihnen die Brüder bis zum Appiiforum und zu den Tres Tabernae entgegen. Über Paulus wird berichtet, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Dies war der Moment, in dem sich die Verheißung aus Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 11, die besagt, so musst du auch in Rom zeugen, nach der Seereise, dem Schiffbruch und zahlreichen Verzögerungen exakt erfüllte. Das Evangelium von Wasser und Geist erreicht trotz menschlicher Hindernisse zwangsläufig das verheißene Ziel. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 16, der gebundene freie Mann, über den paradoxen Sieg, der das Wort Gottes nicht einsperren kann. Als wir aber nach Rom kamen, überlieferte der Hauptmann die Gefangenen dem Oberbefehlshaber, aber dem Paulus wurde erlaubt, mit dem Kriegsknechte, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Bei der Ankunft in Rom wird Paulus erlaubt, mit einem Soldaten, der ihn bewacht, für sich zu bleiben. Paulus wurde in einen gebundenen Zustand versetzt, der Hausarrest genannt wird, aber der Blick der Bibel ruht nicht auf dem Gefangenen Paulus, sondern auf dem uneingeschränkten Evangelium. Obwohl der Körper desjenigen, der das Evangelium von Wasser und Geist besitzt, in Ketten gelegt werden kann, wird die Lebendigkeit dieses Zeugnisses niemals gebunden. Der Ort von Paulus' Gefangenschaft wurde vielmehr zu einem strategischen Knotenpunkt, an dem das Evangelium im Herzen Roms sicher verkündigt wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 17 bis 22, Gespräch mit den jüdischen Führern über die Konfrontation mit der Struktur des Evangeliums, die die eigene Gerechtigkeit niederreißt. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, zusammenberief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Brüder, ich, der ich nichts wider das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden, welche, nachdem sie mich verhört hatten, mich loslassen wollten, weil keine Ursache des Todes an mir war. Als aber die Juden widersprachen, war ich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich wider meine Nation etwas zu klagen. Um dieser Ursache willen, nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden. Denn wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben über dich weder Briefe von Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern hergekommen und hat uns über dich etwas Böses berichtet oder gesagt. Aber wir begehren von dir zu hören, welche Gesinnung du hast, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr allenthalben widersprochen wird. Paulus lädt die ersten der Juden ein, erklärt die Umstände seiner Auslieferung in die Hände der Römer in Jerusalem und sagt: Denn wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Die Juden hatten keine schlechten Gerüchte über Paulus gehört, sagen aber, da sie wissen, dass dieser Sekte allenthalben widersprochen wird, möchten sie seine Ansichten hören. Das Wesen, dem sie sich widersetzten, war kein Verbrechen, sondern die Struktur des Evangeliums, das menschliche gesetzliche Handlungen und die eigene Gerechtigkeit vollständig verneint und sich ausschließlich auf das Verdienst der Taufe und des Kreuzes Jesu stützt. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 23 bis 28. Die letzte Verkündigung über die historische Heilsbewegung, die sich nach dem Zustand des Herzens teilt. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, welchen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Und etliche wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaias, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt, gehe hin zu diesem Volke und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Es wird berichtet, dass Paulus von frühmorgens bis zum Abend argumentierte, er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten. Als etliche von dem Gesagten überzeugt wurden und andere nicht glaubten und sie weggingen, da sie unter sich uneins waren, waren Paulus die Halsstarrigen, indem er die Prophetie Jesajas zitiert. Und dann gibt er eine abschließende Erklärung ab. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Dies war kein bloßer Zorn, sondern die Proklamation eines historischen Übergangs, dass sich das Evangelium von Wasser und Geist nun über die Grenzen des Volkes hinaus ernsthaft auf die ganze Welt ausdehnt. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 30 bis 31, der letzte Satz der Apostelgeschichte, über das ewige Wirken der ununterbrochenen Ausbreitung des Evangeliums. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Die Apostelgeschichte endet mit dem Satz, dass Paulus zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus blieb, alle aufnahm, die zu ihm kamen, und das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Die Bibel hat keine Aufzeichnung über den Ausgang von Paulus' Prozess oder sein Martyrium hinterlassen. Dies liegt daran, dass der Protagonist der Apostelgeschichte nicht der einzelne Apostel ist, sondern das Evangelium von Wasser und Geist selbst. Das Evangelium macht nicht bei den niedergeschriebenen Buchstaben Halt und breitet sich auch jetzt, ohne dass es jemand verbietet, auf der ganzen Welt aus. Zusammenfassend bestätigt das 28. Kapitel der Apostelgeschichte die Tatsache, dass das Evangelium von Wasser und Geist zwangsläufig triumphiert und Stürme, Schiffbrüche und Fesseln überwindet. Die Macht des Todes wurde zunichte gemacht, Wunder erschienen als Zeichen, die die Wahrhaftigkeit des Evangeliums garantierten, und der Weg der Errettung wurde vollständig zu einer universellen Verkündigung ausgeweitet. Dieses Evangelium, das die Sünde durch die Taufe Jesu endete, das Gericht durch das Kreuz endete und das ewige Leben durch die Auferstehung bestätigt wurde, setzt sich ohne Unterlass fort, selbst nachdem die Apostelgeschichte endet. Dies ist die Vollendung und der Neuanfang des Evangeliums, die das 28. Kapitel der Apostelgeschichte proklamiert. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 1 bis 31, ist das Ende des Berichts der Apostelgeschichte genannt wird. Und gleichzeitig ist es ein Abschnitt, der deutlich zeigt, dass Gottes Evangelium niemals das Ende ist. Wenn man diesen Text aus der Perspektive des Evangeliums von Wasser und Geist liest, das von Pastor Paul C. Jong gepredigt wird, laufen alle Szenen, in denen sich Schiffbruch und Hausarrest, Ablehnung und Gastfreundschaft kreuzen, in einer großen Erklärung zusammen, dass das Evangelium durch nichts aufgehalten wird. Nach der Rettung erhielt die Gruppe um Paulus, die erfuhr, dass die Insel Melite hieß, besonderes Mitgefühl von den Eingeborenen, und als Paulus ein Bündel Reiser sammelte und auf das Feuer legte, kam eine Natter heraus und biss ihn in die Hand. Die Eingeborenen schwankten zwischen den Extremen des Urteils hin und her, indem sie ihn für einen Mörder hielten und ihn dann wieder einen Gott nannten, als sie sahen, dass er keinen Schaden erlitt. Aber das Wesentliche ist nicht das Mysterium des Wunders, sondern die Tatsache, dass der Zeuge des Evangeliums nicht an die Interpretation der Situation gebunden ist, weil die Person, die das Evangelium von Wasser und Geist kennt, auf der vollendeten Tatsache steht, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing und der Heilige Geist dies bezeugt, verliert sie selbst inmitten einer Krise nicht ihren Halt. Als der Erste jener Insel namens Publius die Gruppe um Paulus aufnahm und sie freundlich 3 Tage lang bleiben ließ, sah Paulus den Vater des Publius an Fieber und Ruhr erkrankt da niederliegen, betete, legte ihm die Hände auf und heilte ihn. Aufgrund dieses Ereignisses kamen andere Kranke auf der Insel, wurden geheilt und begegneten der Gruppe um Paulus mit großzügiger Höflichkeit. Der Zweck der hier offenbarten Kraft bestand nicht darin, das Evangelium zu ersetzen, sondern die Rolle eines Zeichens zu erfüllen, das auf das Evangelium hinweist. Obwohl Zeichen ein Kanal werden, um Menschen zu versammeln, ist es allein der Inhalt des Evangeliums, der die Seele rettet. Daher öffnet die Kraft die Tür der Evangelisation und das Evangelium öffnet den Weg des Lebens. Nach 3 Monaten reiste die Gruppe um Paulus auf einem alexandrinischen Schiff ab und kam schließlich in Rom an, und Paulus wurde erlaubt, mit einem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. 3 Tage nach der Ankunft in Rom lud Paulus die ersten der Juden ein und bekannte, dass seine Gefangenschaft auf die Hoffnung Israels zurückzuführen sei, wobei er zuerst von der Erfüllung der Verheißung anstatt von einer politischen Erklärung sprach. Als sie einen Tag bestimmten und viele in das Haus kamen, in dem er untergebracht war, argumentierte Paulus von frühmorgens bis zum Abend, bezeugte das Reich Gottes und versuchte sie von Jesus zu überzeugen, indem er das Gesetz Moses und die Worte der Propheten heranzog. Die Reaktionen waren geteilt. Einige glaubten den Worten und andere glaubten nicht, was zeigt, dass das Evangelium zwar nicht jeden zufriedenstellen mag, aber jedem gleichermaßen präsentiert werden muss. Indem er die Prophetie Jesajas zitierte, wies Paulus auf ihre Halsstarrigkeit hin, zu hören, aber niemals zu verstehen, und zu sehen, aber niemals wahrzunehmen, und proklamierte: So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Dass Paulus 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus blieb, alle aufnahm, die zu ihm kamen, das Reich Gottes predigte und alle Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, freimütig und ungehindert lehrte, ist die letzte Aufzeichnung der Apostelgeschichte. Die Tatsache, dass, obwohl die Tür eines Gefängnisses geschlossen werden kann, das Wort Gottes nicht verschlossen werden kann und obwohl ein Mensch gebunden werden kann, das Evangelium niemals gebunden ist, konzentriert sich in diesem letzten Satz. Das 28. Kapitel der Apostelgeschichte gibt uns die Überzeugung, dass, obwohl das Schiff zerbrechen kann, die Mission niemals zerbricht und obwohl es Ablehnung von der Welt geben kann, der Vormarsch des Evangeliums nicht aufhört. Dieses Evangelium von Wasser und Geist, das Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht empfing und der Heilige Geist dies in den Herzen derer bezeugt, die glauben, hat heute sogar uns erreicht und geht über Melite und Rom hinaus. Zusammenfassend erklärt das 28. Kapitel der Apostelgeschichte, dass die Reise des Evangeliums nicht an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Umgebung gebunden ist, sondern auch jetzt noch andauert. Jenes Evangelium, das Paulus im Haus seines Hausarrests freimütig verkündigte, ist auch jetzt noch lebendig und in Bewegung, überwindet die Zeit von 2000 Jahren und verändert die Herzen der Menschen. Der Gläubige, der das Evangelium von Wasser und Geist besitzt, muss ein Leben führen, das die Geschichte des 29. Kapitels der Apostelgeschichte weiterschreibt, indem er die Wahrheit in jeder Situation freimütig und ungehindert predigt, dass das Evangelium nicht aufhört und das Reich Gottes niemals besiegt wird, ist die großartige Schlussfolgerung, die uns die Apostelgeschichte hinterlassen hat. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 28. Erste Frage: Wie kam es im gesamten 28. Kapitel der Apostelgeschichte inmitten all der Widrigkeiten, in denen der Apostel Paulus Nöte erlitt, zu einem Fortschritt bei der Ausbreitung des Evangeliums, und wie hat Gott dabei geholfen? Das 28. Kapitel der Apostelgeschichte zeigt, wie all die Nöte und Widrigkeiten des Paulus zu einer Zeit des Sieges werden, die das Evangelium von Wasser und Geist bestätigt. Der Vorfall, bei dem Paulus nach seiner Landung auf der Insel Melite selbst nach dem Biss einer Natter keinen Schaden erlitt, wurde zu einer Gelegenheit. Diese verkündigte den Heiden kraftvoll, dass er nicht einfach ein vom Glück begünstigter Mensch ist, sondern jemand, der die Autorität eines Gerechten besitzt, der seine Sünden durch die Taufe Jesu übertragen und das Siegel des Heiligen Geistes empfangen hat. Durch dieses Ereignis, das die Eingeborenen so sehr in Erstaunen versetzte, dass sie ihn einen Gott nannten, öffnete Paulus die Tür für das Evangelium, indem er den Vater des Ersten, Publius, sowie die Kranken der Insel heilte. Dies bedeutet, dass Gott half, indem er selbst die lebensbedrohlichen Gefahren, die der Verkündiger des Evangeliums erlebte, in einen herrlichen Kanal verwandelte, der bezeugt, dass Gott lebt. Dass Paulus, der schließlich in Rom eintraf, in seinem eigenen, gemieteten Hause bleiben und trotz seines Status als Gefangener relativ frei Menschen empfangen konnte, war das Resultat der fürsorglichen Hilfe Gottes. Dort lud Paulus die ersten der Juden ein und predigte das Evangelium von Jesus, indem er sich auf das Gesetz Moses und die Worte der Propheten berief. Der Kern seiner Botschaft war die Tatsache, dass man durch menschlichen gesetzlichen Eifer niemals die Hinwegnahme der Sünde bewirken kann, sondern die Errettung ausschließlich dadurch erlangt, dass man an das von Gott festgelegte rechtmäßige Verfahren, das Wasser und den Geist, glaubt. Obwohl einige nicht glaubten, proklamierte Paulus unter Berufung auf die Prophetie Jesajas freimütig, dass dieses Heilsevangelium nun zu den Heiden fließen und sie erretten wird. Die letzte Szene der Apostelgeschichte endet damit, dass Paulus 2 Jahre lang allen, die ihn aufsuchten, das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Aus der Perspektive des Evangeliums von Wasser und Geist zeigt diese ungehinderte Ausbreitung, dass Widrigkeiten das Evangelium nicht aufhalten. Vielmehr wurde das Umfeld der Drangsal zu dem Boden, der das Evangelium umso reiner und kraftvoller bezeugt. Gott stellte Paulus in die Widrigkeit des römischen Gefängnisses und der Ketten, ließ diese Fesseln jedoch vielmehr zu einem sicheren Schutzschild werden, das das Evangelium im Herzen des Imperiums einpflanzte. Letztendlich schließt das 28. Kapitel der Apostelgeschichte ab, indem es uns den gewaltigen Fortschritt bezeugt, dass das Evangelium von Wasser und Geist niemals gebunden ist, völlig unabhängig von den äußeren Umständen. Zweite Frage: Auf diese Weise wurde das Evangelium von Wasser und Geist, das Paulus in Rom säte, bis in unsere heutige Zeit an uns weitergegeben und hat uns von Neuem geboren, so dass wir zu Gerechten wurden. Was ist nun der nächste Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir den Staffelstab dieses Evangeliums übernehmen? Sollen wir näher auf den praktischen Aspekt eingehen, wie wir dieses vollkommene Evangelium in unserem Leben in die Tat umsetzen? Der erste praktische Schritt, den wir bei der Übernahme des Staffelstabs des Evangeliums von Wasser und Geist gehen müssen, ist die Proklamation der Identität eines Gerechten in allen Lebensbereichen. So wie Paulus sich selbst im Zustand des Hausarrests in Rom nicht als Gefangener, sondern als ein Gesandter Christi betrachtete, müssen auch wir in unserem Alltag bewusst an der Tatsache festhalten: Ich bin ein vollkommen Gerechter, der die Hinwegnahme der Sünde durch die Taufe und das Blut Jesu empfangen hat. Ganz praktisch bedeutet dies, wenn wir morgens die Augen öffnen, bedarf es der Einübung, den Tag unter dem Siegel des Heiligen Geistes zu beginnen, indem wir über die Gerechtigkeit Jesu nachsinnen, der bereits all meine Sünden auf sich genommen hat, anstatt zuerst auf unsere eigene Schwachheit oder die Sorgen des Tages zu blicken. Wenn diese Überzeugung verinnerlicht ist, werden wir der Versuchung der Sünde oder der Verurteilung durch die Welt gegenüber nicht länger unterwürfig sein, sondern können die Autorität an den Tag legen, die den Kindern Gottes gebührt. Die zweite praktische Umsetzung ist der Wandel des Konzepts der Buße von einem gesetzlichen Bekenntnis hin zu einer evangeliumszentrierten Danksagung. Obwohl viele Menschen in der religiösen Handlung verharren, unter Tränen um Vergebung zu betteln, aus Angst, sie könnten jedes Mal, wenn sie eine Sünde begehen, ihr Heil verlieren, müssen wir, die wir an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, ein Gebet des Bekenntnisses und der Danksagung darbringen und sprechen. Gott, ich danke dir dafür, dass du selbst diese meine Verfehlungen bereits vor 2000 Jahren durch die Taufe Jesu vollständig übertragen und sie am Kreuz getilgt hast. Dies ist keine Zügellosigkeit, sondern ein kraftvoller Heiligungsprozess des Heiligen Geistes, der bewirkt, dass wir niemals wieder in jener Sünde verweilen wollen, indem er die Liebe Gottes, die mich zu einem Gerechten gemacht hat, aufs Neue bekräftigt. Eine solche evangeliumszentrierte Buße rettet uns augenblicklich aus dem Sumpf der Verdammnis und wird zu einer praktischen Antriebskraft, die uns wieder auf ein heiliges Leben voranschreiten lässt. Zuletzt müssen wir zu Alltagsmissionaren werden, die das Zeugnis des Evangeliums zu ihrer Lebensweise machen. So wie Paulus jeden, den er traf, ungehindert in allen Dingen unterwies, die Jesus betreffen, müssen auch wir die Gelegenheit ergreifen, dieses vollkommene Evangelium denen zu predigen, denen wir zu Hause und am Arbeitsplatz begegnen. Es handelt sich dabei nicht bloß um die einfache Empfehlung, lass uns in die Kirche gehen, sondern wir müssen bereit sein, denjenigen, die im Leben von der Last der Sünde niedergedrückt werden, das rechtliche Verfahren klar zu erklären. Wie Jesus deine Sünden durch seine Taufe hinweggenommen hat und wie er am Kreuz den vollen Preis für diese Sünden bezahlt hat. Unsere guten Taten müssen zu einem Gefäß werden, das dieses Evangelium in sich trägt. Die Tatsache zu beweisen, dass dieses Evangelium, das mich zu einem Gerechten gemacht hat, auch für dich unverzichtbar ist, und zwar durch den Frieden, den wir selbst inmitten der Nöte des Lebens nicht verlieren. Genau das ist der herrliche Schritt, den wir, die wir den Staffelstab des Paulus übernommen haben, gehen müssen.